Hey Julia, ich bin's, Diana. Und ich habe heute dieses kleine Rätsel für dich. Was kann sehr belastend sein, findet im Leben jeder mittelalten Frau statt, ist für jeder anders und es wird nicht gern drüber gesprochen? Hahaha, das sind nicht nur die Wechseljahre, sondern auch die Pflege alter Eltern und all die Themen, die damit verbunden sind. Ich habe heute mit Peggy Elfmann gesprochen, einer Pflegeaktivistin. Und ja, das will ich vielleicht auch noch dazu sagen. Erst jetzt, als ich die Datei nochmal bearbeitet habe, bin ich irgendwie wütend geworden, weil sich auch hier jede so durchwurstelt, obwohl es doch wirklich etwas ist, das alle betrifft. In diesem Fall Männer und Frauen, wobei Frauen ja einfach traditionell nochmal mehr. Hör mal rein. Liebe Grüße.
Willkommen zu einer neuen Folge von Meno an mich. Denn dieser Podcast ist für euch, liebe interessierte und innerlich und äußerlich gereifte Frauen.
Jede Woche empowern wir euch mit Wissen und Inspiration. Wir sprechen mit spannenden Frauen über genau die Themen, die in der Mitte des Lebens plötzlich ganz groß werden.
Wir, das sind Diana Helfrich, Expertin für Frauengesundheit,
und Julia Schmidt-Jorzig aus der Brigitte-Redaktion.
Heute spricht Diana mit
Peggy Elfmann, die Journalistin und Demenzaktivistin, beschäftigt sich intensiv mit dem Thema Pflege. Ihre Mutter erkrankte früh an Alzheimer und lebte 12 Jahre damit. Mit ihrem Blog Alzheimer und wir war sie 2020 für den Grimme Online Award nominiert. Darin gibt sie ehrliche Einblicke und praktische Tipps für Pflegende. Sie macht auch einen Podcast, der Leben, Lieben, Pflegen heißt. Jetzt hat sie ein neues Buch geschrieben, Meine Eltern werden alt, 50 Ideen für ein gutes Miteinander. Herzlich willkommen, liebe Peggy.
Ja, hallo, vielen Dank für die Einladung.
Sehr gern, liebe Peggy. Wir kennen uns, also wir haben zusammen gearbeitet als Journalistinnen, auch für die Brigitte Woman, da kommen wir gleich noch drauf. Also ich wollte das Thema Pflege schon ganz lange mal machen, weil es ja einfach ein Thema ist, was komplett in diese Lebensphase der Wechseljahre fällt für nahezu, also für eigentlich ja jede Frau. Und ich habe jetzt nochmal nachgeguckt, wir hatten bei Meno an mich tatsächlich noch keine einzige Folge zum Thema Pflege der alten Eltern. Und allein das, finde ich, lässt sehr tief blicken, wie schwierig das ist, das Thema Pflege zu besprechen.
Ja? Ich wollte gerade sagen, ist so ein bisschen symptomatisch, oder? Eigentlich weiß man, es ist ein wichtiges Thema, aber dann schiebt man es doch irgendwie so ein bisschen weg, weil es einfach, also ein großes Thema auch ist und auch irgendwie ja auch ein schweres Thema.
Total. Es hat eine große Schwere und ich glaube, es ist aber auch so schwierig, weil es so viele Ebenen hat und so viele, viele unterschiedliche Gesichter. Und das macht es so nahezu aussichtslos, da so drüber zu reden, dass es wirklich eine gewisse Allgemeingültigkeit hat, ne? Aber jetzt, wir versuchen es heute.
Ja? Ja, das ist schön.
In deinem Buch, da geht es ja auch um ganz praktische Aspekte, um Fördermittel für barrierefreie Badezimmer, dass man eine Abschaltautomatik nachträglich in ein Herd einbauen kann und um Betreuungsverfügung. Ich würde mich heute aber gern dem Thema Reden über Pflege zuwenden, weil ich glaube, dass es damit irgendwie alles anfängt und weil ich glaube, dass es sehr, sehr schwierig ist. Vor allen Dingen, weil man ja immer denkt, man hätte noch Zeit, ne? Und das war bei dir ja auch so. Jetzt sind wir bei dem Text, den du damals für die Brigitte Woman geschrieben hast. Also du hast sie mir damals angeboten. Ich habe gesagt, ja, lass uns das unbedingt machen. Was war die Geschichte und warum war die so berührend? Vielleicht kannst du es einfach nochmal erzählen für unsere Hörerin.
Ja, klar, total gerne. Also das ist so eine Erfahrung, die ich gemacht habe durch meine Eltern eigentlich. Meine Mama hat mit 55 die Diagnose Alzheimer bekommen.
Und das ist so früh. Ich meine, so alt sind wir jetzt alle, ne? So grob gesprochen.
Und es kam natürlich nicht aus dem Nichts. Es gab Symptome, sie hatte sich verändert. Und jetzt so im Rückblick weiß ich, dass das alles schon so Alzheimer-Symptome waren. Damals konnte ich das nicht einordnen und ich war felsenfest davon überzeugt, sie hat einen Burnout. Sie geht in die Klinik, sie kommt mit der Diagnose Depression, Burnout, wie auch immer wieder. Und dann war die Diagnose eben Alzheimer. Und das hat uns so überfahren. Wir wussten nicht, was bedeutet denn das jetzt? Also für mich war sofort, okay, das ist jetzt das schnelle Ende. Sie braucht Pflege, sie wird im Pflegeheim sein und bald sterben. Also das hatte ich im Kopf. Diese Angst hat dazu geführt, dass es uns total schwer gefallen ist, darüber zu sprechen, weil wir alle wahnsinnig schockiert und traurig waren. Und ich dann auch so das Gefühl hatte, wenn ich jetzt über sowas anfange, wie im Pflegeheim zu reden, dann denkt die Mama sofort, ich will sie abschieben, was ich ja nicht wollte. Meine Mama war fit, ne? Körperlich fit, und die haben auch so eigentlich noch einen ganz guten, strukturierten Alltag gehabt, weil die Diagnose so früh gestellt wurde. Und dann haben meine Eltern sich irgendwie so eingefunden und wir dachten mal so, ja, das hat noch Zeit, solche Dinge können wir später irgendwann mal klären, ist jetzt gar nicht so wichtig. Und dann richtet man sich da irgendwie ein, und immer, wenn wir mal zusammengekommen sind und so dieses, naja, sollten wir nicht mal, hat mein Papa gern gesagt, das hat noch Zeit und es geht schon noch. Und na klar, habe ich dem gern geglaubt, weil es ist ja auch irgendwie mein Wunsch gewesen, dass es einfach noch gut geht. Und ich meine, diese Illusion, die man vielleicht hat, ja, vielleicht stoppt die Krankheit, ja, vielleicht wird es ja gar nicht so schlimm. Das ist zwar naiv, aber war schon lange da. Und dann hat sich bei meiner Mama einfach das Sprachverständnis, der Teil im Gehirn, wo man eben, der fürs Sprechen zuständig ist, recht schnell verabschiedet. Und dann irgendwann habe ich gemerkt, wir können nicht mehr richtige Gespräche führen und wir können eigentlich gar nicht mehr sprechen. Und dann ist mir so klar geworden, dass wir viele Dinge überhaupt nicht besprochen haben. Dass ich zwar schon glaube, ein gutes Gefühl für meine Mama gehabt zu haben, aber nicht von ihr wirklich weiß, wie es wirklich ist.
Also was sie sich wünschen würde.
Ja, was sie sich wünschen würde, wie sie dazu steht, was sie auch von mir tatsächlich erwartet. Also ich mit dieser Erwartung.
Oder sich erhofft.
Ja, was sie erhofft. Ich muss irgendwie ihr eine gute Tochter sein und es irgendwie versucht habe zu machen, aber gleichzeitig bin ich natürlich irgendwie noch viel mehr. Und dann habe ich halt gemerkt, Mist, das haben wir irgendwie echt verbaselt, das haben wir verpasst. Und habe aber natürlich meinen Papa, der die Hauptarbeit der Betreuung geleistet hat, gesehen, okay, mein Papa, der ist 16 Jahre älter, klingt immer so fies, aber der lässt auch so langsam nach und braucht mehr Unterstützung und kann manches nicht mehr so gut. Ich dachte so, Mist, okay, mit der Mama haben wir das jetzt verpasst, aber ich möchte das mit ihm nicht auch verpassen, diese Chance, mit ihm darüber geredet zu haben oder von ihm zu wissen, was wünschst du dir denn? Kannst du dir das vorstellen, in ein Heim zu ziehen? Diese schwierigen Fragen irgendwie anzugehen.
Als nur eine Frage von ganz vielen, die sich da, ne, darauf kann man das so verdichten, aber da hängt ja so viel mehr dran.
Genau. Und ja, so kam es, dass ich dir dann das Thema angeboten habe für die Brigitte und darüber geschrieben habe. Wie kann es eigentlich gelingen, dass man über dieses Thema spricht? Ich weiß auch nicht, es ist uns auch nicht immer gut gelungen. Also so diese Frage, kannst du dir vorstellen, ins Altersheim zu ziehen? Möchtest du mal im Pflegeheim wohnen? War von meinem Papa so, hä? Was soll das denn jetzt? Möchtest du mich jetzt abschieben? Und denkst, nein, möchte ich nicht. Ich möchte doch nur wissen, wie du das gerne hättest. Es ist schon extrem schwierig.
Also Alzheimer ist natürlich was ganz Spezielles, aber man kann es auch betrachten als wie so eine Art Verdichtung von dem, was in jeder Familie oder mit jedem Menschen passiert. Ne? Also das Leben geht irgendwann zu Ende und lange, lange ist jemand gesund und man weiß aber, er wird nicht ewig leben. Also, ja. Und das andere, was mich so berührt hat, ist dieses, dass du die Erfahrung mit einem Elternteil machst und dann halt feststellst, dass es, auch wenn man diese Erfahrung genau so gemacht hat, so unendlich schwer ist, es dann mit dem anderen Elternteil besser zu machen oder anders zu machen. Und deswegen bin ich so froh, dass wir heute sprechen. Und meine erste Frage an dich ist natürlich, wie hast du es denn dann geschafft? Wie hast du das angestellt? Du hast ja auch noch einen Bruder, ne? Also wie ist es gelaufen? Ich glaube, Papa, willst du mal ins Heim? Das ist kein guter Einstieg, ne?
Nee, das ist kein guter Einstieg. Aber letztlich denke ich mir, ich weiß gar nicht, ob es einen richtig guten Einstieg gibt. Was man sich davor oder was ich jetzt so aus all diesen Gesprächen gelernt habe, es gibt nicht dieses eine Gespräch, was letztlich alles klären kann.
Aber irgendwie muss man ja anfangen.
Ja, ich glaube, mein bester Anfang rückblickend war tatsächlich dieses, du, ich mache mir Sorgen, wie das mal werden kann und ich finde es total schade, dass ich mit der Mama diese Chance verpasst habe. Ich möchte das mit dir nicht auch verpassen. Und das war für meinen Papa tatsächlich auch so ein, ja, das, also er hat dann schon gesagt, ach, müssen wir noch nicht drüber reden. Er hat gesagt, ja, aber wir wissen einfach nicht, wie es geht. Ich möchte gern wissen, was du möchtest. Also ich möchte gut für dich da sein können. Und das weiß ich ja nur, wenn ich weiß, was du auch möchtest. Und dann können wir drüber sprechen. Und das hat dann irgendwie so einen Dialog eröffnet. Und es ist dann nicht so gewesen, dass mein Papa sofort gesagt hat, also ich möchte das so und so und ich habe mir das so und so überlegt. Sondern er hat dann gesagt, ja, da mache ich mir auch oft Gedanken drüber.
Also du schreibst ja in deinem Buch, dass es erstmal darum geht, überhaupt herauszufinden, welche Herausforderungen da sind, ne? Also und welche Unterstützung gewünscht ist und dass das durchaus was anderes sein kann als das, was man so als Kind denkt, ne? Kannst du vielleicht mal so ein Beispiel nennen, wo du sagen würdest, da lag ich total falsch? Da habe ich gedacht, er braucht das und in Wahrheit braucht er was ganz anderes.
Ja, dieses, wenn mein Papa ihm sagt, es ist so anstrengend und es ist so schwierig, auf die Mama gut aufzupassen und ich habe oft keine richtige Ruhe, dann habe ich habe mir gemerkt, dass ich sofort irgendwie eine Idee habe, was ihm helfen könnte und sagen, ja, wir können ja den ins Haus holen oder wir fragen mal, ob Ehrenamtliche kommen können oder du stockst die Stunden auf mit der Tagespflege. Und ich dann gemerkt habe, ich überfahre meinen Papa total. Also dem geht es vor allem darum, mal zu sagen, wie es ihm geht. Also dass es anstrengend ist und ich glaube, er hat sonst niemanden, mit dem er darüber sprechen konnte. Das war eins, wo ich dachte, das habe ich irgendwie ganz oft falsch gemacht, weil ich möchte ja helfen und ich möchte sofort eine Lösung bieten, dass es gut wird. Aber so einfach ist es halt nicht. Und dieses drüber reden können oder dass er sagen kann, es wird einfach schwerer. Ich glaube, das hat ihm schon gut geholfen. Und also was anderes, wo ich auch dachte, ich kann mich gut erinnern, ich war am Wochenende da und wollte irgendwie was organisieren und auch mit vielleicht irgendwie was in die Wege leiten, Kleidung, Mama oder was da so alles anstand. Und dann habe ich gedacht, naja, okay, ich frage jetzt mal den Papa, was er eigentlich wirklich braucht. So, Papa, also ich habe jetzt heute Nachmittag Zeit, kann dich unterstützen, was wünschst du dir denn?
Peggy
hat
drei Kinder und wirklich auch genug andere Dinge am Zettel, das hätte ich vielleicht ganz am Anfang noch sagen sollen, aber letztendlich hat jeder ein volles Leben. Ne?
Ja, also es ist voll.
Es ist nicht so, dass man darauf wartet, dass die Eltern mehr Zeit brauchen.
Nee, gar nicht.
Werbung.
Bevor es weitergeht, hier ein paar Worte zu unserem Werbepartner Simon Mobile. Das sind die, die mit dem Waschbär namens Simon in cooler Jeanskutte werben. Und ich bin heute gewissermaßen die Waschbärin und darf deshalb an dieser Stelle auf den flexiblen Simon Mobile Vertrag hinweisen. Das heißt, viel Datenvolumen zu einem günstigen Preis, denn pünktlich zu seinem 5. Geburtstag schenkt Kollege Waschbär Simon euch dauerhaft mehr Datenvolumen. Zum Beispiel 70 GB ab 9,99 Euro oder 250 GB ab 21,99 Euro. Ihr seid weiterhin maximal flexibel durch die monatliche Kündigungsfrist. Top-D-Netz-Qualität inklusive 5G und eine Allnet-Flat ist auch dabei. Meno an mich-Hörerinnen erhalten als Neukundinnen bei Eingabe des Gutscheincodes MENO5 auf simon.link/meno oder in der App bis zum 26. Juli 2026 12 Monate monatlich 5 GB geschenkt. Alle Infos und den Link findet ihr auch nochmal in den Shownotes und jetzt geht es weiter mit der Folge.
Genau, und ich hatte schon eine Vorstellung, was wir machen könnten im Haushalt, was ansteht. Und dann habe ich gedacht, okay, ich frage ihn jetzt mal, sag mal, was brauchst du denn oder was wünschst du dir? Und dann hat er gesagt, ja, im Garten. Das ist alles so ein Durcheinander. Und würdest du mir wirklich helfen, wenn wir am Hang das Unkraut jäten und da sauber machen? Und ich dachte, okay, das war jetzt zwar nicht meine Vorstellung von helfen. Eigentlich dachte ich, wir könnten was mit der Mama machen, aber dann war es eigentlich so, ja, okay, also wenn das ist, was du gerade brauchst und wenn ich Zeit habe. Und dann haben wir die Mama, glaube ich, daneben gesetzt, saß dann im Schatten, hat zugeschaut, war dabei und ich habe meinen Papa unterstützt und dachte ich, naja, wenn ihm das jetzt hilft, dann ist das jetzt halt gerade das.
Was da so anklingt, ist ja dieses Thema Übergriffigkeit, ne?
Ja.
Dass man, also jeder hat seine eigene Art und Weise, wie er Dinge organisiert und die Art, wie ich das mache, ist dann vielleicht überhaupt nicht die, wie meine Eltern das machen. Und die Eltern sind erwachsene Leute, man kann denen ja nicht reinregieren, ne? Das ist, glaube ich, eine ganz schwierige Sache. Würdest du dann sagen, dass es so einen bestimmten Punkt gibt, wo man übergriffig wird und vielleicht sogar auch, wie man das vermeiden kann?
Ja, ich glaube, die Gefahr ist schon recht schnell da, dass man übergriffig wird und dass man Dinge organisiert, schon im besten Wissen, ne? Weil man es gut meint und gut möchte und dann aber denjenigen nicht so richtig mitnimmt. Und es ist natürlich nochmal schwerer, wenn da kognitive Einschränkungen da sind. Also wenn die Person gar nicht so richtig versteht, warum passiert denn das
in dem
jetzt?
Moment ist es ja auch eine andere Geschichte, ne?
Ja.
Aber mit deinem Vater war es ja dann nicht so und trotzdem schwierig.
Also mir hat mal meine Podcast-Partnerin den Begriff der fürsorglichen Autorität genannt.
Und das ist eine Pflegeexpertin, muss ich vielleicht dazu sagen. Vielleicht kannst du sie noch mal einmal kurz vorstellen, dass man das besser einordnen kann.
Anja Killin ist Familiencoach, Pflegeexpertin, war selber auch lange pflegende Angehörige und berät und begleitet eben Angehörige von Menschen mit Demenz. Und die hat mal den Begriff von der fürsorglichen Autorität genutzt. Und ich finde, der ist ganz gut, in dem Sinne irgendwie jemanden zu unterstützen und vielleicht auch etwas auszuprobieren, was derjenige nicht von alleine machen würde. Also sowas wie, ich sage jetzt mal ein ganz praktisches Beispiel. Mein Bruder und auch ich, wir haben gemerkt, dass es zu Hause nicht mehr so sauber war, wie es früher immer war.
Das einfach, ist, glaube ich, auch was ganz Typisches.
Weil die Mama das nicht mehr konnte, nicht mehr gesehen hat. Der Papa nicht gesehen hat oder es auch einfach eine jede Menge Arbeit ist und ist ihm total schwer gefallen, es da loszulassen. Dann haben wir ihm vorgeschlagen, ja, wir könnten ja jemanden organisieren, der dich ein bisschen unterstützt, weil es bis zu dem Zeitpunkt irgendwie ehrlich gesagt so gelaufen ist. Mein Bruder und ich haben das alles übernommen, wenn wir hingefahren sind. Irgendwie auch gerne gemacht, aber irgendwie hatten wir das Gefühl, naja, wir haben jetzt Zeit miteinander. Eigentlich würden wir die gerne mit was anderem verbringen als putzen. Also so ein bisschen Ordnung machen, ja klar, aber das Bad irgendwie immer zu putzen, ist die Frage, gibt's dafür nicht eine andere Lösung? Und mein Papa war der Meinung, nein, das brauchen wir nicht und das kriege ich hin. Und wir haben gesagt, nein, das kriegen wir nicht so gut hin. Mhm. Dann ist die Frage, wie gehe ich damit um? Also ja, setze ich da einfach jemanden hin? Wir haben dann wirklich viele Gespräche geführt und mein Papa braucht wenn
mit
nicht
ihm.
Mit ihm. Und dann war so dieses, ja, wollen wir es nicht einfach mal probieren? Es könnte dir helfen und es wäre doch auch irgendwie für uns gut. Und dann hat er gesagt, ja, wir können es ja mal ausprobieren. Und ich glaube, das ist vielleicht so ein Punkt, ne? Also klar sind es nervige, ätzende Gespräche im Zweifel, aber schon versuchen, den anderen mitzunehmen und das nicht so auf, ja, das muss jetzt so sein, sondern dieses, wir probieren das mal und dann gucken wir, wer kommt, weil ich meine, da kam halt eine fremde Person und du kennst das auch, ich auch irgendwie, man lässt jemand nach Hause, den man nicht kennt, also es ist ja schon irgendwie auch ungewohnt. Dieses Ausprobieren hat Vertrauen geschafft, dass das auch irgendwie einfach, ja, ein netter Mensch ist, den man dann vielleicht noch dazu gewinnt und mit dem man auch nett quatschen kann.
Ja, das mit dem Ausprobieren ist bestimmt ganz oft eine gute Sache.
Ja.
Du kennst ja also viel, viel mehr Geschichten von Pflegenden als ich jetzt. Würdest du dann sagen, die erwachsenen Kinder denken viel zu oft, dass sie übergriffig sind? Oder ist es eher so, dass du oft gedacht hast, seit du dich mit dem Thema beschäftigst, boah, sind die übergriffig? Wie nimmst du das wahr?
Nee, das habe ich gar nicht so oft gedacht. Also es ist eher so dieses, dass ganz viele sagen, oh, meine Eltern wollen nicht oder es ist so schwierig und ja, aber die möchten nicht, dass jemand nach Hause kommt und sie wollen keine Veränderung. Es fehlt manchmal dieser Schritt, wir probieren es einfach mal aus, auch wenn derjenige das nicht möchte.
Ja, aber wenn man drüber gesprochen hat, hat man sich ja schon angenähert, bedeutet nicht, dass man automatisch diese Einigung findet, ja, wir probieren das aus, ne? Dann kann halt noch so ein Stück übrig bleiben, wo man sich dann vielleicht trotzdem wahnsinnig übergriffig fühlt. Aber ich denke mal, da gibt es auch keine pauschale Lösung. Da muss man dann sich überlegen, was hält man jetzt für das Beste? Und das finde ich halt auch so spezifisch für dieses Thema, ne? Es gibt nirgends irgendwie pauschale Rezepte oder Konzepte. Jeder wurschtelt sich da so durch, von Tag zu Tag im Grunde, ne?
Ja, das ist schon ein großes Durchwurschteln beim Thema Pflegen. Also ich hätte auch voll gerne so einen Leitfaden gehabt oder jemand, der mir sagt, du musst jetzt das machen und jetzt genau das, das ist das Richtige für deine Eltern. Aber ich glaube, das kann gar nicht funktionieren jetzt so mit diesen ganzen Gesprächen auch von den anderen Angehörigen, weil jeder ist ja total individuell. Also wie die Leute ticken auch so in dem Miteinander dann, wie es in der häuslichen Situation ist. Bei uns war das einfach so, dass meine Eltern auch sehr aufeinander eingespielt waren und abgestimmt waren. Und da noch jemand quasi reinzuholen, ist schon auch speziell und schwierig.
Ja, auf jeden Fall ist es neu dann unter Umständen.
Ja.
Ne? Und ich meine, dann man merkt ja jetzt schon, dass es einem vielleicht nicht mehr ganz so leicht fällt, neue Sachen so zuzulassen oder auszuprobieren. Mhm. Ich denke mir das so oft, wie ist es denn dann in 30 Jahren? Ne? Also,
ja.
Aber dafür dann Verständnis aufzubringen und zugleich sieht man, wie dreckig das da alles ist. Also das ist nicht einfach, finde ich. Und das ist so ein banales Beispiel.
Ja, ich fühle mich auch jetzt total oft hilflos, weil ich das Gefühl habe, ich sehe das Problem und eigentlich wäre das doch ganz einfach. Und warum fällt dir das denn so schwer zu sagen, ja, wir machen das mal oder wir geben dafür Geld aus, ne? Wir lagern das aus. Ja, ich bin ganz wenig so, dass ich sage, ich möchte dir jetzt übergriffig jemanden ins Haus holen.
Aber wenn es diesen Begriff der fürsorglichen Autorität gibt, da steckt ja die Autorität mit drin. Und der Autorität ausübt, ist derjenige, der dann entscheidet und halt was umsetzt und unter Umständen auch, obwohl er die letzten Meter alleine gegangen ist in dieser Entscheidung. Ne?
Ja, genau. Und also deswegen, dieser Begriff hilft mir da und das haben wir tatsächlich auch oft gemacht. Und was mir da dann echt auch sehr geholfen hat, ist, dass mein Bruder da ist. Also, dass wir als Geschwister uns darüber offen und ehrlich austauschen können und dass ich weiß, dass wir das ähnlich sehen und das gemeinsam machen, dass nicht ich als Einzelkind jetzt das irgendwie durchdrücken muss im schlimmsten Fall, sondern dass das nicht nur meine subjektive Wahrnehmung ist, sondern dass es tatsächlich nicht nur ein bisschen unordentlich ist, sondern dass es zugunsten meiner Eltern letztlich ist, wenn wir so etwas ausprobieren. Mhm. Und wir haben uns anfangs nicht Zeit genommen, um darüber zu sprechen. Das hat sich auch entwickelt im Laufe der Zeit. Tatsächlich irgendwie eben, dass meine Mama immer mehr Unterstützung brauchte und es dem Papa so schwer gefallen ist, dass wir immer mal miteinander telefoniert haben, gesagt haben, ja, was wollen wir denn jetzt machen oder was denkst du denn? Wie geht's dir denn damit? Weil mein Bruder und ich, wir wohnen nicht am selben Ort. Wenn wir zusammenkommen, dann ist das bei meinen Eltern und da ist so viel los, dass wir da in Ruhe uns austauschen. Das ist echt nicht möglich gewesen. Und es war dann sogar so, dass wir vor 2 Jahren gesagt haben, wir fahren mal für 2 Tage nur wir beide weg und nehmen uns wirklich Zeit. Also zum einen füreinander, weil das so ein bisschen kurz kommt oft. Und auch, um in Ruhe darüber zu sprechen, wie könnte es denn weitergehen? Was könnten wir denn anleiern für unsere Eltern?
Setzt immer voraus, dass man sich mit seinen Geschwistern gut versteht.
Ja.
Okay, da kommen wir vielleicht gleich noch zu. Aber was ich nochmal so benennen wollte, die hatten gerade schon das Durchwursteln und eben hast du halt auch beschrieben, wie allein du dich gefühlt hast oder wie froh du warst, dass du es dann mit deinem Bruder teilen konntest. Und du schreibst es ja auch genauso in deinem Buch, dass dieses Gefühl des Alleingelassenwerdens mit so schwierigen Entscheidungen und so schweren Themen, dass das, ja, ich erinnere es jetzt nicht mehr hundertprozentig, aber mitgenommen habe ich sowas wie, das ist eigentlich das Allerschlimmste daran.
Ja, also man sieht, was man machen könnte, aber man kann es gleichzeitig nicht machen. Mm. Und das hinterlässt schon so ein Gefühl von Ohnmacht so ein bisschen. Also zumindest, ja, wenn man da irgendwie sich sehr involviert fühlt und ja eigentlich das Beste für die Eltern möchte.
Also was mache ich denn, wenn meine Eltern, und das zahlt auch ein auf dieses Thema Alleinsein, wenn die meinen Versuch zu erfragen, wie sie sich ihre letzten Lebensjahre vorstellen, einfach abmoderieren? Ja, weil die selber überhaupt gar keine Lust haben, darüber zu reden oder auch, und ich glaube, dass das oft so ist, selbst überhaupt gar keine Vorstellung haben. Und jetzt muss man, also wie sie sich ihre letzten Lebensjahre vorstellen. Und jetzt muss man ja auch mal einmal sagen, dass es natürlich jedem absolut freisteht,
ja,
sich drauf ankommen zu lassen und
sicher.
Einfach zu gucken, okay, was ist. Und dann, also auch wenn man sich da um nichts kümmert, heißt das ja noch lange nicht, dass man dann erwartet, dass die Kinder alles regeln. Also das denkt man vielleicht als Kind und es ärgert einen vielleicht. Aber es steht ja jedem frei. Es kann ja jeder machen, wie er will. Ne? Aber als Kind, also ich stelle mir vor, dann habe ich diesen Mut gefasst, habe vielleicht abgefragt, was für Sorgen und Nöte gerade da sind und was sich die pflegende Person oder älter werdende Person wünscht in diesem Augenblick. Und dann wird es ja immer irgendwann konkret und der Gedanke geht dahin, wie soll es denn mal werden? Also zugespitzt, Pflegeheim, kannst du dir das vorstellen, ja oder nein? Aber es kann ja noch viel, viel mehr sein, ganz anderes sein.
Es gibt
sein.
Ja noch andere Lösungen.
Was mache ich denn, wenn dann da kommt, du weißt du was, da will ich jetzt nicht drüber reden. Oder lass mich doch in Ruhe oder das hat doch noch Zeit.
Also letztlich liegt die Verantwortung, muss man ja schon klar sagen, bei den Eltern.
Schön, dass du das mal so klar aussprichst.
Ja, die Verantwortung sehe ich ganz klar bei den Eltern. Und ich glaube nicht, dass Kinder dafür zuständig sind, dass alles so diesen Wünschen entsprechend zu machen. Es ist irgendwie ein Angebot, so sehe ich das. Und dieses Angebot, ja, ich habe mich nach besten Regeln der Kommunikation vielleicht bemüht und da kommt ein Nein, darüber möchte ich nicht sprechen. Ich glaube, es bleibt einem letztlich nicht viel übrig, als das zu akzeptieren. Vielleicht zu denken, okay, ich habe diese Frage platziert, ich habe vielleicht meinen Teil getan und dann ist das auch jetzt so. Also es geht da ja auch bei diesem Pflegethema ganz viel so um Grenzen ziehen, Grenzen setzen,
ja.
Neue Rollen, irgendwie neue Rollen reinwachsen, schon auch um Verantwortung übernehmen, aber auch, also klar sehen, wofür bin ich denn tatsächlich verantwortlich?
Könntest du das benennen? Wofür ist man verantwortlich als erwachsenes Kind?
Ich glaube, in erster Linie ist man mal für sein eigenes Leben verantwortlich.
So sieht's nämlich aus.
Und das einzusehen, ehrlich gesagt, ist mir schon sehr schwer gefallen, weil ich mich immer auch für meine Eltern irgendwie ein bisschen verantwortlich fühle. Also gerade, ne, die Krankheit meiner Mama ist vorangeschritten. Die Mama konnte nichts mehr. Die brauchte natürlich Menschen, die das für sie entscheiden. Mein Papa wollte bestimmte Dinge nicht entscheiden oder darüber sprechen. Natürlich fühle ich mich verantwortlich. Und ein bisschen vielleicht auch, weil ich auf dem Papier für sie verantwortlich bin, zusammen mit meinem Bruder, weil wir die Vollmacht hatten.
Das ist aber ja ein Schritt, der muss erfolgen, ne?
Der muss erfolgen, genau.
Das ist ja dann auch, damit es rechtlich so festgelegt ist. Und das ist natürlich auch ein Moment, wo man über sowas sprechen kann, ne? Aber ich kenne auch Eltern, die praktisch das Papier so verschämt rübergeschoben haben und dann eigentlich das Thema wechseln wollten.
Ja, und das ist halt nicht die Keine Lösung.
Es ist aber auch schwierig. Du kannst ja nicht sicher sein, dass nicht doch das Elternteil, um das es geht, dann an, ich sag mal, also ich will jetzt wirklich nicht pietätlos klingen, aber an kurzer, schwerer Krankheit verstirbt, ne? Ja. Deswegen glaube ich, ist das auch so naheliegend, da halt nicht hinzudenken. Aber ich glaube, dass es tatsächlich etwas ist, das auf vielen mittelalten Seelen liegt. Und was ich ja auch noch so spezifisch finde für das Thema ist, selbst wenn man dann so ein Gleichgewicht gefunden hat, das ist ja immer ganz fragil. Na, das kann sich jederzeit ändern. Und dann gibt's ja immer diesen Worst Case, jemand stürzt, ne? Und dann fängt sowieso ein ganz neues Leben an. Und das passiert natürlich so leicht. Das kann ja einfach jeden Tag passieren. Und das auszuhalten ist einfach so schwierig.
Ja, das ist total schwer. Und nur weil man jetzt drüber spricht oder einmal ein großes Gespräch hatte und sich überlegt hat, wir würden das so und so machen oder meine Eltern wollen das so, heißt ja nicht, dass man das tatsächlich irgendwann mal so umsetzen kann, weil sich Krankheiten verändern, weil neue Situationen dazukommen, weil man vielleicht auch selber irgendwie in einer neuen Lebenssituation steckt, ne? Mal mehr Zeit hat, mal weniger Zeit hat, vielleicht weiter wegzieht, was auch immer. Das ist halt irgendwie alles im Fluss und es zieht sich über Jahre. Aber vielleicht ist das ja auch eine Chance, denke ich. Also es ist, glaube ich, gar nicht so, dass man am Anfang den perfekten Pflegeplan aufstellen kann und aber auch vielleicht auch gar nicht muss. Da liegt dann auch, glaube ich, wieder der Vorteil, wenn man früh anfängt, kann man da so ein bisschen reinwachsen in dieses über später sprechen. Und Pflege ist ja irgendwie vielleicht nicht dieses Ziel, darauf läuft hinaus, sondern es ist eine Option, sage ich mal. Also es ist nicht so, dass man sich's auswählen könnte.
Ja, ja.
Aber eine Möglichkeit unter den vielen, wie unser Leben oder wie das Leben der Eltern weitergehen kann.
Also ich erinnere mich auch, dass das mit in diesem Servicekasten stand, fangen Sie früh an, ne? Also im Grunde genommen, ich meine, deine Mutter ist mit Mitte 50 erkrankt. Eigentlich müsste man heute anfangen, ne?
Ja.
Und auch heute anfangen, sich selbst Gedanken zu machen, wie man das gerne alles möchte. Also, wow.
Also das habe ich ganz oft auch gedacht, naja, wie will ich denn auch mal gepflegt werden? Also was wäre denn, wenn ich morgen von einem Auto angefahren werde, schweren Unfall habe, auf Pflege angewiesen bin? Wie stelle ich mir das vor? Wer soll denn da sein? Wem vertraue ich, dass er Dinge für mich regelt?
Ach ja, das ist alles so, das ist wirklich alles so schwierig. Also aber Peggy, ich will jetzt diese Zeit, die wir gemeinsam haben, nochmal nutzen. Du hast eben gesagt, alle Regeln der Kunst der Kommunikation. Kannst du da vielleicht doch nochmal irgendeine Art von Tipp geben oder so? Wir hatten früh anfangen, wir hatten Bedürfnisse abfragen, das Gespräch dann darauf führen, wie stellt man sich das vielleicht vor im Alter? Gibt's noch irgendwas, wo du sagen würdest, das hat mir geholfen oder das beobachte ich, dass das hilfreich sein kann? So als Einstieg, also um sich das einfach ein bisschen leichter zu machen, dieses Gespräch.
Also ich glaube, eine Sache, die noch helfen kann, ist dieses von sich selber sprechen. Also warum möchte ich dieses Thema bereden? Weil ich mache mir Gedanken oder Sorgen um dich. Uns ist unsere Beziehung irgendwie auch wichtig. Auch dieses, ich denke selber drüber nach, was könnte mir helfen oder wem würde ich gerne Vollmacht geben, weil das bringt so ein bisschen mehr Normalität da rein, ne? Also wenn tendenziell jeder von uns Pflege bedarf, dann spitzen wir das nicht zu mit alt sein, mit bald sterben. Und das ist vielleicht auch dieses Problem, dass Pflegen irgendwie so immer in diese Ecke geschoben wird. Das trifft nur alte Menschen, die sowieso bald sterben. Das ist jetzt krass überspitzt gesagt. Aber wenn wir Pflege irgendwie vielleicht ein bisschen davon lösen können, sondern nur so normaler reinholen können und auch auf unser Lebensalter, dann ist das vielleicht auch jetzt für die Eltern nicht mehr so schlimm.
Das wäre ein Gewinn, ne?
Wenn man so das Thema Pflegen nochmal von einer anderen Perspektive betrifft, da geht es ja nicht nur um praktische Pflegesachen, sondern auch darum, wie kann man Zeit miteinander verbringen. Und wenn jemand pflegebedürftig ist oder alt ist, ist so dieses, was die Person ausmacht und was sie ihr Leben gerne gemacht hat, spielt dann irgendwie eine gute Rolle. Also kann so eine Ressource sein.
Um Kontakt aufzunehmen.
Um der was Gutes zu tun. Wenn jemand immer gerne Gitarre gespielt hat, wird das wahrscheinlich ein Trigger sein, die der Person später auch gut tut. Und das ist jetzt ein Ansatzpunkt, wo es nicht direkt darum geht, diese Pflegefragen zu besprechen, aber trotzdem mehr über die Eltern zu erfahren und auch selber irgendwie, ja, also zum einen vielleicht nochmal so eine andere Beziehung zu knüpfen und aber auch zu wissen, ja, was tut dieser Person denn gut? Was kann der denn vielleicht später mal helfen? Und auch, wie können wir jetzt neue Beziehung vielleicht miteinander finden? Oder wie können wir gute Zeit miteinander verbringen? Und das trägt halt zu dieser Beziehung miteinander bei, die ja oft dann sich verändert, wenn die Eltern Unterstützung bedürfen und man ist dann irgendwie die Tochter und regelt Dinge. Aber dieses Miteinander irgendwie schöne Momente zu verbringen und sich miteinander nochmal so ein bisschen fröhlicher, freier zu finden, finde ich extrem schwierig in diesem Pflegeding, weil ich habe gemerkt, ich bin immer irgendwie am Organisieren. Es gibt immer irgendwie was, was gelöst werden muss, irgendwas, was nicht funktioniert. Und ich habe zum Beispiel an meinen Kindern gemerkt, die sind natürlich viel offener, viel unbedarfter, die haben diese ganzen organisatorischen Dinge nicht.
Die setzen sich an den Tisch und spielen Rummy Cup, ne?
Genau, die haben sich hingesetzt, haben gespielt, haben irgendwie getanzt, haben gelacht und das ist das, auf das die Mama angesprungen hat. Und ich habe mir manchmal gedacht, boah, ich wäre auch gern irgendwie so unbeschwerter und freier und fröhlicher mit ihr, weil das natürlich die schönen Momente sind, die man trotz so einer Krankheit wie Alzheimer einfach miteinander verbringen kann. Und ich erinnere mich an ein Wochenende, wo ich wirklich irgendwie mit Putzen und Organisieren und wieder Diskutieren beschäftigt war und ich dann am Sonntag gemerkt habe, Mist, das haben wir eigentlich gar nicht richtig was miteinander gemacht. Und dann waren wir miteinander spazieren und es war nicht lang, aber es war total schön, das irgendwie bewusst zu machen. Da haben wir gedacht, ja, das geht so schnell unter in diesem ganzen Pflegedings, weil wir immer denken, wir müssen alles organisieren. Aber sich tatsächlich Zeit miteinander zu nehmen für irgendwas Schönes, das geht schnell verloren.
Ja, das ist ja auch eine knappe Ressource.
Ja.
Und was mir durch den Kopf geht, wenn ich dir zuhöre, ist, ich glaube, das Thema Pflege ist auch deswegen so schwierig, weil ja nicht jeder eine Beziehung zu seinen Eltern hat, in denen er sich so ein Verhältnis wünscht, so eine Nähe wünscht. Und dann wird's ja gleich ungleich komplizierter.
Ja.
Ich glaube, wenn es gelingt, schöne Zeit miteinander zu verbringen, dann wird sich auch ein Aufhänger finden, um so ein Gespräch mal anzufangen, ne? Dann hat man dieses Problem der Übergriffigkeit sicherlich auch viel weniger. Aber da sind wir wieder am Anfang. Jede Geschichte ist so individuell, jede Familie ist so individuell, aber trotzdem ist das ein guter Tipp. Also, ich fasse jetzt mal zusammen, du würdest tatsächlich jedem raten, also nach meinem Empfinden müssten eigentlich die Eltern das Thema Pflege mal ansprechen.
Ja.
Ne? Siehst du genauso.
Ja,
das hatten wir
denke
auch schon.
Ich auch.
Aber dein dringender Rat wäre, das tatsächlich zu tun.
Ja, schon.
Von sich aus zu tun. Und würdest du sagen, jeder sollte seine Eltern dann irgendwann in einem Pflegeheim anmelden, sozusagen prophylaktisch? Also so wie man sich ja noch als Schwangere um Kita-Platz kümmern muss, obwohl man noch gar nicht weiß, ob das Kind lebend zur Welt kommt. Mhm. Würdest du sagen, das ist ein guter Tipp, zu gucken, was gibt's hier für Einrichtungen und die Hand auf einen Platz zu legen?
Also ich meine, kommt jetzt vielleicht drauf an, um was für eine Phase wir reden, ne? Also direkt mit dem Gespräch jemand
Nein.
in einem Heim anzumelden, dem es gut geht, glaube ich, ist nicht notwendig.
Aber ist das so eine Geschichte, die du oft hörst? Ich wünschte, ich hätte sie viel früher angemeldet.
Die Plätze sind in den allermeisten Heimen begrenzt. Es gibt Wartelisten.
Na klar. Und das muss ja auch so sein, wenn das eine okaye bis gute Pflege ist.
Ja, und ich meine, man kann dann natürlich immer mal Glück haben, dass man irgendwo reinrutscht. Also wenn das eine Option ist und vielleicht auch irgendwie in einer Art und Weise absehbar, würde ich zumindest mal raten, sich welche anzuschauen.
Mm.
Also tatsächlich reinzugehen und zu gucken, wie ist es da, wie geht es mir da auch, sich diesem Thema so anzunähern. Und ja, schon auch eher frühzeitiger anmelden als abwarten und denken, es wird dann schon ein Platz frei sein.
Mm.
Für meinen Bruder und mich war diese Frage auch, okay, wie können wir uns absichern? Falls etwas passiert mit dem Papa, wie können wir dann gut handeln? Und es war für uns klar, jeder von uns würde so schnell wie möglich bei meinen Eltern sein. Aber das ist halt so eine Lösung. Ja, damit können wir einen kurzen Zeitraum überbrücken, aber nicht Jahre oder so. Und dann haben wir schon beschlossen, dass wir meine Eltern auf eine Warteliste setzen.
Mm. Und das habt ihr abgestimmt mit euren Eltern?
Nee, haben wir nicht.
Ach ja, siehst du.
Also die Mama konnte es nicht mehr und der Papa war dann auch so, ja, weiß nicht, mal gucken.
Mm.
Und dann haben wir gedacht, naja, okay, wir brauchen aber etwas, um irgendwie so eine Sicherheit zu haben, dass wir im Fall der Fälle nicht ohne irgendwas dastehen. Und ich meine, was halt passiert mit Leuten, die sind dann halt im Krankenhaus, so da können sie auch nur eine begrenzte Zeit behandelt werden, so dann werden sie in die Psychiatrie geschoben.
Okay, oder in die Kurzzeitpflege, ne? Das ist aber dann ist ein unheimlicher Druck drauf.
Ja,
ne?
Aber da müsst du ja auch Plätze haben.
Na
also
klar.
Kurzzeitpflege ist ja auch, findet in normalen Pflegeheim statt. Die müssen auch Plätze dafür haben.
Mm.
Also für alte Menschen, die keinen Platz haben, die sind halt irgendwie im Krankenhaus oder in der psychiatrischen Abteilung. Und was die dafür eine Unterstützung bekommen, das möchte man halt auch wirklich nicht.
Mm. Und sag mal, ist es ein Gerücht, dass Heime demente Personen ab einem bestimmten Punkt nicht mehr nehmen? Hast du das schon mal gehört?
Habe ich noch nicht gehört. Und ich kann nur sagen, meine Mama wurde im höchsten Pflegegrad 5 absolut pflegebedürftig. Gerne aufgenommen.
Okay, Das ist doch super.
Also die waren liebevoll zu ihr und herzlich und haben sie nach allerbesten Dingen unterstützt. Es kann natürlich sein, dass Heime das so machen. Das möchte ich jetzt auch nicht ausschließen.
Da kamen wir neulich drauf im Gespräch und da habe ich einen richtigen Schreck bekommen. Aber ich habe jetzt zum Abschluss noch mal eine Frage an dich. Würdest du denn sagen, also wir sind ein Wechseljahres-Podcast, ne? Das war ja für mich die große Erkenntnis, dass im Grunde genommen bei den Wechseljahren alles immer schon viel besser wird, wenn man mehr weiß. Ne? Würdest du sagen, dass das genauso auch auf das Thema älter werdende Eltern und Pflege zutrifft?
Ja, das hilft extrem, wenn man sich beliest, wenn man Dinge weiß, auch sich damit zu beschäftigen, wo kann ich denn selber für mich als Pflegende auch Unterstützung bekommen. Das ist auch ein total wichtiger Faktor, was ich bei ganz vielen merke und auch an mir gemerkt habe, dieser Wunsch, ja, ich möchte helfen, ich muss das doch alleine hinkriegen. Nee, das schafft man halt einfach nicht. Eine Person,
nicht
die pflegebedürftig ist, ganz für die da zu sein. Wie soll das funktionieren? Mhm. Und Unterstützung hilft halt extrem. Und es ist halt gut, wenn man sich die frühzeitig organisiert und wirklich auch auf sich achtet. Und ich weiß, dieser Spruch, du musst gut auf dich achten, damit du gut für andere da sein kannst, den habe ich oft gehört und ich mag, also ich finde den
Der nervt auch irgendwie, ne?
Der nervt, der wenn nervt. Man denkt, ja, aber wie soll ich das denn machen?
Wir sind mit den Kindern ja gerade durch damit irgendwie, ne?
Genau.
Und dann geht das von vorne
jetzt
los.
Ich habe Luft und jetzt muss ich für die Eltern da sein. Ja, und wann soll ich mir denn Zeit nehmen? Wann soll ich denn gut für mich da sein? Ich weiß doch nicht mal mehr, was gut für mich da ist, weil ich dauernd für andere Menschen da bin. Aber trotzdem, es ist total wichtig und das musste ich schmerzhaft erfahren, weil du irgendwie in diesem Teufelskreis von Kümmern steckst, aber tatsächlich irgendwie dich da auch rausnehmen und denken, okay, ich muss auch tatsächlich für mich da sein. Und da sind wir, glaube ich, wieder bei diesem Punkt, wo du vorhin gefragt hast, wofür bin ich denn verantwortlich, ne? Und das ist halt auch so dieses Abgrenzen und es ist meine Verantwortung, irgendwie für mich da zu sein, weil nur dann kann ich irgendwie auch für meine Eltern da sein und das auch klar machen. Ich kann dann und dann kommen, aber ich brauche auch einen Abend für mich.
So, das nehme ich jetzt sehr gern als Schlusswort. Peggy, vielen Dank, dass du da bist. Vielleicht noch der Hinweis, wer jetzt wirklich einsteigen will, weil, also ich meine, wir könnten hier wirklich einen Pflegepodcast draus machen, denn dieses Thema ist so groß in der Lebensmitte, also jedenfalls bei sehr, sehr vielen, insbesondere ja Frauen. Aber ich möchte dann allen Hörerinnen nochmal deinen Podcast, es gibt ja einen Pflegepodcast, also es gibt ja mehrere, aber wenn ihr Peggy weiter hören wollt im Gespräch Leben, Lieben, Pflegen, das sage ich jetzt nochmal. Und Peggy, dir sage ich ganz, ganz herzlichen Dank, dass du da warst. Danke für deine Zeit. Und ja, bis zum nächsten Mal und erstmal noch einen schönen Tag für dich.
Ja, danke dir. Tschüss.
Tschüss. Und euch vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns über Post von euch an podcast@brigitte.de. Schreibt uns, was euch berührt, entsetzt, freut und bewegt oder einfach so, um uns Feedback für den Podcast zu geben. Und wenn ihr uns eure Geschichte erzählen wollt, gerne eine Mail an podcast@brigitte.de. Wir freuen uns drauf. Und bitte bewertet uns auf den Plattformen, verteilt Sternchen und am besten schreibt was. Das hilft uns, dass wir weitermachen können mit Meno an mich. In diesem Sinne, viele Grüße aus der Mitte des Lebens. In der nächsten Folge ist Julia Schmidt-Jorzig wieder dran. Eure Diana Helfrich.